Ich grüße euch auch alle miteinander und ich wünsche, dass wir gesegnet werden durch das Wort Gottes heute. Wenn du das Wort Zeugnis hörst, der Richard hat jetzt schon das aufgelöst, was mein Thema sein wird, aber wenn wir in der Regel das Wort Zeugnis hören, an was denken wir da? Da denken wir, oder ich denke da an die 5 in Französisch im Abiturszeugnis. Und wenn ich dann frage, und wie fühlst du dich dabei? Dann muss ich gestehen, damals habe ich mich gut gefühlt. 5 und trotzdem geschafft, ja. Heute denke ich da ein bisschen anders, da fühle ich mich eher traurig, dass ich so faul war, hätte eine bessere Note machen können. Aber im christlichen Sinn, also ein Zeugnis in der Welt, das ist etwas, wo andere einen beurteilen, ein Zeugnis ausstellen. Und im christlichen Sinn heißt ein Zeugnis geben, ein Zeuge Jesu Christi sein, wenn wir von dem berichten, was wir glauben. Und das sagt Jesus kurz bevor er in den Himmel geht, sagt er zu seinen Jüngern, was sagt er da? Ja, gut, ihr werdet meine Zeugen sein. Das sagte er zu seinen Jüngern damals und das sagt er auch heute. Das gilt heute genauso. Und es ist nicht die Frage, ob wir ein Zeugnis sind. Das heißt nicht, ihr sollt Zeuge sein, sondern es heißt, ihr werdet Zeuge sein. Und es geht darum, ob wir ein guter Zeuge Jesu Christi sind, ein gutes Zeugnis haben oder ein schlechtes. Und diese Predigt heute Morgen soll mithelfen, dass wir unser Zeugnis verbessern, dass wir bessere Zeugen Jesu Christi werden. Jetzt kann der Roland die erste Folie einblenden. Diese Illustration zeigt, um was es beim Zeugnis gehen auch geht, nämlich die zeigt in der Mitte im Zentrum des Lebens eines Wiedergeborenen Jesus Christus. Und dann sehen wir ein Rad und dieses Rad oder Reifen, das ist der Wiedergeborene Christ und der ist verbunden durch die Speichen, nämlich durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft, durch das Gebet und durch das Zeugnis geben mit Christus. Diese Radillustration ist mir eingefallen, die gibt schon längere Zeit, das ist von den Navigatoren, die das Anliegen haben, dass mehr Jünger in den Gemeinden auch gemacht werden. Diese Radillustration ist mir eingefallen, als ich in Craiova mal mit den Brüdern ins Gespräch kam, was eigentlich ein Christsein ausmacht. Und da haben wir dann den Missionsbefehl angeguckt aus Matthäus 11 und gesehen, dass Jesus sagt, geht hin und macht Jünger. Und dein Buchtitel heißt Jünger werden nicht geboren, Jünger werden gemacht und das gründet sich auf dieses Wort aus der Bibel. Und die Radillustration macht das deutlich. Und das gehen wir gerade jetzt ja auch in Craiova durch und dann könnt ihr auch ein bisschen Anteil nehmen, was dort geschieht oder was wir da machen, Lucian und ich. Und da sind wir jetzt angekommen bei der vierten Speiche, das Zeugnis. Dieses Rat ist abgeleitet von der Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Damals gab es ja das Wort noch nicht in der vollständigen Form, sondern nur das Alte Testament. Und deswegen waren die Apostel wichtig, dass die dieses Alte Testament ausgelegt haben und dann später auch das Neue dazukommen könnte. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, also im Wort können wir heute sagen, in der Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen. Und das Brotbrechen, das Abendmahl, das ist ein Zeugnis von demjenigen, der daran teilnimmt, dass er den Herrn Jesus Christus, an den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Retter glaubt. Und nicht nur die Teilnahme ist entscheidend, sondern auch das Bekennen und das Bezeugen während des Abendmahls. Das werden wir dann später auch noch sehen. Ich möchte mit euch 3 Punkte durchgehen. Was ist dein Zeugnis? Wozu dient dein Zeugnis? Und wie kannst du dein Zeugnis verbessern? Was ist dein Zeugnis? Ganz kurz, das ist das Bekennen oder Bezeugen deines Glaubens im Reden, im Wort und unterstrichen durch dein Leben, durch die Werke, zu denen du auch gerettet wurdest. 3 Dinge können wir bezeugen. Einmal, was Gott getan hat, was Gott an mir oder dir getan hat, wie er dich gerettet hat und wie das zum Lob führt. Das wollen wir aus dem Wort Gottes anschauen. Zunächst einmal in die Apostelgeschichte gehen wir. Kapitel 2, die Verse 46 und 47. Und an der Stelle möchte ich das unterstreichen, was Uli uns letzten Sonntag in der Predigt gesagt hat. In der Einleitung hat er gesagt, es wäre gut, wenn wir alle unsere Bibel dabei hätten im Gottesdienst. Es wäre deshalb gut, weil wir dann schwarz auf weiß nachlesen können, und das bleibt mehr hängen als nur das Hören, was Gott in seinem Wort sagt. Und es ist deshalb auch gut, weil du dann dieses Wort mehr wert achtest. Die Bibel sollte dir wichtiger sein als das Smartphone. Die sollte dir wichtiger sein als dein Smartphone. Im Psalm 19 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Es erbaut dich und mich. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Und sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Und jetzt lächelte Markus, sie sind süßer wie Honig und Honigseim. Er lächelt gar nicht. Jetzt aber. Dieses Wort soll unser Begleiter sein, täglich und nicht nur auf dem Smartphone. Davon bin ich sehr überzeugt. Und deshalb bringen wir dich zumindest mit in den Gottesdienst, dass wir nachlesen können. Und ich weiß, das ist nicht einfach, wenn man sich auch nicht mehr so gut im Wort Gottes auskennt, wenn man sich nur noch auf die Predigt verlässt. Und deshalb ist es wichtig, dass die Prediger auch Zeit geben zum Aufschlagen. Und es ist mir wichtiger, wenn einer Stopp sagt, ich bin noch nicht so weit, als wie wenn er frustriert die Bibel zuklappt und sagt, ja, höre ich lieber zu. Also dieses Wort ist begehrenswerter als Gold und süßer als Honigseim. Und wir gehen in die Apostelgeschichte Kapitel 2. Hat sie jeder? Die Verse 46 und 47. Hier sehen wir, was bezeugt wird von den Gläubigen und was zum Lob führt, nämlich die Errettung, die sie erfahren haben. Dort steht, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Im Vers 42 haben wir gesehen, sie waren beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, in den Gebeten und im Brotbrechen. Und jetzt sehen wir, sie waren beständig im Tempel und in den Häusern. Die Zeit, als sie noch beständig im Tempel waren, war ein Lob Gottes, nachdem 3000 Menschen gläubig geworden sind und errettet wurden, waren sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken. Wenn wir das nur in unser Abendmahl einbauen, in Anführungsstrichen könnten, dass wir das Brot mit Frohlocken nehmen, den Leib Christi, der gebrochen wurde für uns. Und Frohlocken bedeutet, die haben das nicht mit unartikulierten Worten ausgedrückt, sondern die haben Lob dem Gott, dem Retter gesagt und dem Herrn, Jesus Christus. Die nahmen das Brot mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde, die gerettet wurden. Das Bezeugen der Errettung ist das allererste, das zum Lob führt. Und dann sehen wir im dritten Kapitel den Lahmen. Petrus und Johannes gehen zum Tempel, zum Gebet, um die neunte Stunde, und da treffen sie einen Lahmen, der an der Pforte, die Schöne genannt wird, sitzt. Und dann sagen sie ihm, wir haben kein Gold und kein Silber, also kein Geld, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Das war diese Überzeugung dieser zwei Apostel, die eine Zweierschaft bildeten, ja, die im Auftrag als Botschafter Jesu Christi unterwegs waren. Und Petrus sieht dem Lahmen uns an, er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, das hat er bei Jesus gesehen, wie Jesus das Töchterlein des Jairus geheilt hat und aufgerichtet hat. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Bist du bei deiner Errettung gesprungen? Ich habe da den Michael Schumacher in Erinnerung, der jetzt, um den es ganz still geworden ist, nach seinem schweren Unfall. Wie der, wenn er auf dem Podest stand, als Erster, wie der gesprungen ist in die Luft. und nicht sich selbst gerühmt hat, ich bin der Beste, sondern Gott hat das gemacht. Gott hat mich geheilt an Leib, Seele und Geist. Denn er hielt sich dann zu Johannes und Petrus, sehen wir. Das Bekenntnis, das Zeugnis dieses Mannes ist wunderbar. Das Zweite, was wir bezeugen können, was wir gehört und gesehen haben, was wir erfahren haben. In Kapitel 3 sehen wir weiter in Vers 15b, die zweite Predigt des Petrus an das Volk, und er sagt da, ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Das haben wir gesehen und gehört. Wir haben es nur gehört, aber wenn du wiedergeboren bist, hast du das erfahren. Und das ist das Zeugnis. Und im vierten Kapitel, Vers 33, sagt das Wort, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Das wird uns berichtet, als die Gemeinde zusammen war und gebetet hat, wahrscheinlich nicht im Tempel, sondern schon auch in den Häusern. Und die erste Verhaftung von Johannes und Petrus vorüber war. Und das haben sie den Gläubigen bezeugt. Warum, was das Zeugnis für Nutzen hat, kommen wir später noch drauf. Aber sie haben es in großer Kraft bezeugt. Und drittens, was wir bezeugen können, ist, was wir aus dem Wort, aus der Verkündigung uns zu Herzen genommen haben und glauben. Ich habe schon die 3000 erwähnt, denen das ins Herz drang, die Botschaft, die Petrus ihnen gebracht hat an Pfingsten. Und die jetzt nicht heimgingen aus der Versammlung und sagen, gut hast du gepredigt, Petrus. Sondern die fragten, was müssen wir tun? Tut Buße, nehmt das Wort auf und lasst euch taufen, sagte Petrus. Und 3000 haben das dann getan, aktive Christen, die errettet wurden, und zwar hinein in die lokale Gemeinde, in die konkrete Gemeinde, als lebendige Steine. Heute beziehen sich viele darauf, ja, ich gehöre zur Gemeinde, zur universalen Gemeinde, aber das ist doch theoretisch. Das ist natürlich wahr, wenn du wiedergeboren bist, aber das muss weitergehen. Ein lebendiger Stein kannst du nur in der lokalen Gemeinde sein. Und das waren die Gläubigen damals in Jerusalem. Und täglich tat der Herr, welche hinzu, aufgrund ihres Zeugnisses. Dann sehen wir in Apostelgeschichte einen Mann in Kapitel 8, den Kämmerer aus dem Morgenland, der in Jerusalem war, um anzubeten. Und dann auf der Rückfahrt dem Philippus begegnet, beziehungsweise der Philippus begegnet ihm. Und dann lesen wir in Vers 35, da sprach Philippus, ja 35, da tat Philippus seinen Mund auf, und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Die Bibel sagt uns nicht, woher der wusste, dass man sich taufen lassen soll, wenn man errettet wird. Wahrscheinlich hat er es in Jerusalem als Zeugnis der Gläubigen dort gesehen oder hat Philippus ihm das im Rahmen des Evangeliums erklärt. So wie Petrus das auch erklärt hat, tut Buße, tu Buße, das heißt umdenken. Nimm das Wort, das du gelesen hast, auf und lass dich taufen. Und dann sagt dieser Mann, oder dann geht's weiter mit Philippus, da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, also Glaube ist keine Kopfsache, sondern Herzenssache, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wann hast du das letzte Mal das über deine Lippen gebracht? Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wir sehen noch abschließend ein Beispiel aus dem 16. Kapitel. Einige wissen das, was da, dass dort vom Kerkermeister von Philippi berichtet wird. Der zweite, der getauft wurde, der zweite Heide, der getauft wurde. Ja, sag ich mal, nachdem jetzt Silas und Paulus und Timotheus nach Europa kamen, also nach Mazedonien kamen. Die erste war die Lydia und hier sehen wir dann den Kerkermeister, der zitternd in dieses Gefängnis geht, die Türen offen, der sich vorher umbringen wollte, weil er gedacht hat, die Gefangenen wären geflohen. Und in Vers 30 heißt es dann, und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. So wie es bei uns an der Wand vorne steht. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und sprach über den Alltag eines Kerkermeisters und über die schlimmen Zustände in Philippi. Protest? Das steht da nicht. Er frohlockte in einer Übersetzung und in meiner Übersetzung heißt, er freute sich. Vorher hatten wir das, die ersten Christen, wie die frohlockten, als sie sich zum Abendmahl trafen. Und jetzt kommt hier der Kerkermeister, der freute sich. Der freute sich und der drückte das auch aus. Ich freue mich, dass ich geboren bin. Neugeboren bin. Wiedergeboren wurde durch Gott. Paulus schreibt dann später den Römern in Kapitel 10, Vers 9. Das muss ich aufschlagen. Ich habe es zwar mal auswendig gelernt, aber schon zur Sicherheit lese ich es vor und wir können es aufschlagen. Römer 10, Vers 9. Habt ihr's? Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, ja nicht als Retter, als Herrn, das ist mir erst aufgegangen nach über 20 Jahren, als ich mit dem Herrn ging, dass die ersten Christen ihn zuerst Herr nannten. Das ist der Herr. Und er ist derjenige, der uns allein retten kann. Wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst, also ein weiteres Wort, wann hast du das letzte Mal gesagt, Jesus ist mein Herr? Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ich habe einen Mann in Craiova gefragt, ob er das schon mal gemacht hat, mit seinem Munde bekannt und in seinem Herzen geglaubt. Und dann hat er gesagt, ja, bei meiner Taufe. Und das genügt. Und dann habe ich ihm gefragt, da fällt mir eine Geschichte ein, ein Mann kam mal oder ein Ehepaar kam mal in die Eheseelsorge und die Frau beklagte sich, er hat mir noch nie ein Geschenk mitgebracht und er hat noch nie zu mir gesagt, ich liebe dich. Und dann hat er protestiert. Nein, das stimmt nicht. Ich hab's bei der Hochzeit gesagt und das genügt. Ich habe ihm das dann auch gesagt, dann hat er, war ein bisschen verwirrt. Aber so handeln wir oft als Christ. Der Errettung und der Wiedergeburt geht die Bekehrung voraus und Bekehrung heißt umdenken, also Buße tun, umdenken, umkehren. Und dann macht Gott etwas. Er nimmt denjenigen, der glaubt, dass Jesus Christus diesen stellvertretenden Sühnetod gestorben ist für denjenigen, er nimmt den und aus dem Reich der Finsternis versetzt er ihn in das Reich des Lichts. Und dann sagt Paulus und auch andere in der Schrift, dann sollen Früchte der Buße, Zeichen der Buße sichtbar werden im Leben, in dem neuen Leben. Und das erste Zeichen diese erste Frucht der Buße, der Umkehr, ist das Bekennen. Das Bezeugen. Und zwar das Sagen, ich lebe. Ich bin neu gemacht. Gott hat mich neu gemacht. Das ist die Wiedergeburt, die läuft genauso ab wie die natürliche Geburt. Das Erste, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist, dass es schreit. Das ist ein Zeichen des Lebens. Wir waren sehr besorgt, als unser Jonathan nicht geschrien hat. Und das Kind schreit, weil es ihm weh tut. Nämlich die Lunge tut ihm weh, die sich aufbläht, wie ein Ballon aufknallt und einen Schmerz auslöst. Und so ist es bei der neuen Geburt doch genauso. Wenn du erfasst hast, was Gott getan hat, was er mit dir gemacht hat in dem Moment, als du zu ihm gekommen bist, dann kannst du sagen, ich lebe. Und jetzt nicht aus Schmerz, sondern aus Freude. Und dafür gibt es auch ein biblisches Wort. Nämlich im Lukas 15, und die meisten kennen dieses Kapitel, weil es ein sehr imprägnantes Gleichnis berichtet wird von Jesus, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber die zwei Gleichnisse vorneweg sind nicht so bekannt, nämlich das vom verlorenen Schaf und das vom verlorenen Groschen oder Drachme. Und von dieser Frau wird berichtet, die die Drachme verloren hat, dass sie das ganze Haus auf den Kopf stellte und dass sie dann suchte nach diesem Geldstück. Und was passiert, als sie sich gefunden hat? Sie lädt ihre Freundinnen ein, sie lädt die Nachbarn ein und sie sagt, ich hab's gefunden. Und da hört das Gleichnis nicht auf, sondern da sagt uns das Wort, da sagt uns das der Herr Jesus, und genau so, wie Freude bei dieser Frau war über das gefundene Geldstück, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der sich bekehrt und in den Himmel aufgenommen wird, das ewige Leben bekommt. Wir haben zwei Formen des Zeugnisses, einmal das Bekehrungszeugnis und dann das zweite ist das Zeugnis von dem, was Christus in uns tut. Wie Christus in uns wirkt, denen, die wiedergeboren sind. Das Bekehrungszeugnis wird in der Regel bei der Taufe gesagt, manchmal als einziges Zeugnis, das einer gibt. Und die Taufe ist viel, viel später bei uns wie die Wiedergeburt, die Bekehrung. Das hat sicherlich seine Gründe. Aber was ich sagen will, das Bekehrungszeugnis ist nicht nur für die Taufe gedacht. Das sollte auch bei der Aufnahme in eine Gemeinde erfolgen. Da müssen wir als Gemeinde wissen, wo der andere steht. Der kann sagen, ich bin gläubig, ich gehöre zur universellen Gemeinde. Aber wenn er hier zur lokalen Gemeinde gehören will, wenn er ein lebendiger Stein hier sein will, dann sollten wir wissen, wie es dazu ging, als er sich bekehrte. Ein Bekehrungszeugnis setzt sich aus drei Dingen zusammen. Das Leben vor Christus, das Leben, als man zu Christus kam, wie war das? Und dann das Leben mit Christus nach der Wiedergeburt. Und das Bekehrungszeugnis ist die Erkennungsmarke gegenüber einzelnen Menschen, die noch nicht gerettet sind. Und das Bekehrungszeugnis steht in jeder Biografie von großen, in Anführungsstrichen, Gottesmännern. Das bekannteste ist wahrscheinlich das von Luther. Oder auch Hudson Taylor, John Wesley und John Bunyan, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, nur um ein paar zu erwähnen, berichten in ihrem Leben von ihrer Bekehrung. Mein Bekehrungszeugnis, ganz kurz, ich bin in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen, wo Verhaltensregeln Gott gegenüber wichtiger waren wie die Beziehung. Und Jesus war für mich trotzdem als Kind jemand, der Liebe repräsentiert hat. Ich hatte eine innige Beziehung zu Jesus wegen dieser Geschichten, die ich im Religionsunterricht gehört habe. Aber Gott war für mich der Polizist. Und der Polizist, der darauf achtet, dass ich das tue, was er sagt. Sonst komme ich ins Gefängnis. In der Jugend habe ich mich dann aus diesem Widerspruch heraus von Gott vollständig abgewandt. Und ich glaubte, ich wäre dazu berufen, Frieden in diese Welt zu bringen, obwohl ich jeden Tag mit meinem Vater Streit hatte und obwohl ich innerlich so zerrissen war und keinen Frieden hatte. Und dann habe ich eine gläubige Christin kennengelernt und sie hat mir ein Zeugnis gegeben, wie sie Frieden mit Gott gefunden hat. Und sie hat mir mehr als ein Zeugnis gegeben, aber das war der Türöffner. Sie hat mir gesagt, lass dich versöhnen mit Gott. Ich habe dann die Bibel gelesen, zuerst ihr zuliebe, und habe dann aber darin Jesus Christus kennengelernt und habe kennengelernt, wer er ist. Und du kommst nicht an dieser Person vorbei. Und aus dem Johannesevangelium ist mir damals ein Wort sehr wichtig gewesen. Das heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und da habe ich mich entschieden, mit Christus als diesen Herrn und Retter zu leben. Und seit 43 Jahren bin ich mit ihm unterwegs, beziehungsweise ist er mit mir unterwegs und hat viel Geduld mit mir. Aber er sagt mir immer wieder, komm her zu mir, Manfred. Ich zeig dir den Weg. Ich will dich führen. Ich will dich stärken. Ich will dir helfen. Vertraue mir. Vom Leben mit Christus können wir aber auch Zeugnis geben. Das ist dann das sogenannte Lebenszeugnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, hat Uli das letzte Mal gepredigt. Kolosser 1. Die Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Warum sollte die in mir schlummern? Warum sollte ich nicht davon reden, was er in mir tut, nachdem er mich errettet hat? Ich habe zwei kurze Beispiele. Wenn jemand nach dieser Predigt, die wir auch schon gehört haben, Preis der Nachfolge aus Lukas 9, heimgeht und sich sagt, nachdem er gehört hat, niemand ist zum Reich Gottes geschickt, der die Hand an den Fluch legt und schaut zurück und ihm klar wird, was hindert mich eigentlich? Ist es der Preis der Nachfolge, der mich hindert, mit ihm vorwärts zu gehen? Oder schaue ich ständig zurück auf meine alten, bequemen Gewohnheiten, die mich hindern, mit Christus vorwärts zu gehen, der ja in mir lebt? Und dann den Entschluss fasst, ich will ein Nachfolger Jesu Christi werden. Und dann sagt, ich suche mir einen Bruder, mit dem ich einen Jüngerschaftskurs machen kann. Zu sich sagt. Und dann kommt er heim und dann gibt's ein gutes Essen. Vielleicht hat er auch noch welche eingeladen, weil er gastfreundlich sein will. Und dann wird über das neueste Smartphone geredet und dass man Huawei nicht vertrauen darf. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber. Wenn der sagt, zu einem anderen Bruder. Ich suche jemand, mit dem ich einen Jüngerschaftskurs machen kann. Würdest du mit mir beten? Also nicht jetzt einmal, sondern bis ich dir Rückmeldung gebe. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er wächst. Oder noch ein anderes Beispiel. Ich lese im Wort Gottes Galaterbrief und komme zum zweiten Kapitel und merke, 6 und Vers 7, da spricht der Herr persönlich zu mir. So wie ihr den Herrn Christus Jesus aufgenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und in Danksagung überfließend. Und dann sage ich mir, oh, danke Herr für dieses Wort. Danke, dass ich deine Stimme höre. Aber dann werde ich gleichzeitig auch traurig. Traurig, dass ich so wenig in diesem Wort lese und dass das jetzt gar nicht so auf mein Leben zutrifft, dass das Wort Gottes begehrenswerter ist als Gold. Und dann sage ich wieder, es muss sich etwas ändern. Herr Jesus, hilf mir. Und dann hängt hinten ein Zettel aus und dann steht da dran, Anmeldung für Glaubensgrundkurs oder Anmeldung für Kurs Bibellesen mit Gewinn. Und dann trage ich mich da ein und nehme da teil. Und dann sage ich den Geschwistern dort, wie es dazu kam, dass ich da sitze. Weil das Bezeugen spornt an zum Tun, spornt an zum Wachsen. Wozu dient dein Zeugnis noch? Muss ich ganz kurz machen. Zur Vertiefung der Gemeinschaft untereinander. Die ersten Gläubigen, die waren ein Herz und eine Seele. Zur Stärkung des eigenen Glaubenslebens. Als Stephanus diesen Zeugnis gab und sogar diese Predigt hielt vor den Pharisäern, hatte er diesen Mut bekommen und sah den Himmel offen, weil er seinen Mund aufmachte und war gehorsam bis in den Tod. Das Zeugnis dient auch zur Aufbauung der anderen Glaubensgeschwister. 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, heiligt den Herrn in eurem Herzen und seid bereit, Rechenschaft zu geben über diese Hoffnung, die in euch ist, gegenüber jedermann, der euch fragt. Also das heißt für mich so, dass andere an mir sehen, da ist irgendwas, der ist irgendwie anders und fragen, woher kommt es? Sei es jetzt ein Gläubiger oder sei es einer, der noch nicht gerettet ist. Zur Auferbauung anderer und dann zum Erreichen von nicht geretteten Menschen, da ist das Zeugnis oft ein Türöffner, ich habe ein Beispiel genannt. Und letztlich oder nicht letztlich zur Ehre des Vaters und seiner Liebe gegenüber, mit der er mich und dich gesucht hat und gefunden und gerettet hat. Und der Hochachtung des Herrn Jesus gegenüber, der dieses Opfer brachte, und wir wissen das alle im Kopf, dass wir teuer erkauft sind, die wir gerettet sind. Und dass wir unser Leben ihm geben und nicht mehr uns selbst lieben. Zurück zur Radillustration, ist es noch da, ja? Zentrum Christus, die Speichen, das Wort, die Gemeinschaft, Gebet, Zeugnis, und die gehören zusammen. Stell dir mal eine Speiche vor, die fehlt. Und der Christ, der wiedergeborene Christ, der stellt den Reifen dar. Da ist jetzt noch eins wichtig. Nächste Folie bitte. Das Herz des Herrn Jesus Christus, das Herz, das sich so erbarmt um mich und dich, das in der Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, die Liebe des Christus drängt mich oder uns. Die Liebe des Christus drängt uns. Und zwar zum Wort, zur Gemeinschaft, zum Gebet und zum Zeugnis. Da habe ich den 14. Vers habe ich notiert, den 20. müsst ihr euch merken, der ist leicht zu merken. Weil wir Botschafter an Christi Stadt sind. Und dann kommt unsere Liebe, die nächste Folie bitte. Die Liebe zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Die bringt uns in Bewegung. Denn in Johannes 14 sagt der Herr, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder haltet meine Gebote, dann zeigt ihr, dass ihr mich liebt. Der ganze Vers wäre sicherlich gut, wenn man den daheim auch nachliest. Das bringt die Bewegung. Nicht ich selber. Der Herr macht es. Aber ich muss dazu bereit sein. Wie kannst du noch ganz kurz dein Zeugnis verbessern? Such dir jemand, mit dem du in einer Jüngerschaft lebst, mit dem du Jüngerschaft praktizierst. Zweierschaft. Und dann schreib dein Bekehrungszeugnis auf. Und lass den anderen das in Anführungsstrichen korrigieren. Lass den anderen dir helfen, dass dieses Bekehrungszeugnis ausgeglichen ist, dass es nicht zu lang ist, dass es nicht zu viel Bibelverse enthält, weil sonst ist es wirkungslos. Wenn du es jemand sagst, der noch nicht gerettet ist, der versteht dann sowieso vielleicht manchmal nur Bahnhof. Und übe dieses Zeugnis im Hauskreis zu sagen. Und das Lebenszeugnis, was zur Ermutigung auch für die anderen dient, wenn du aus deiner Bibellese oder der Predigt etwas erfahren hast, wo dir es ins Herz ging, dann mach das genauso. Schreib mal das auf in ein paar Sätzen und zeig es jemand anders oder gibt es jemand anders und er und kommt über das ins Gespräch. Das ist gut. Zum Wachstum im Glauben. Und so lernen wir, lerne ich immer noch, mit meinem Herrn unterwegs zu sein. Und Menschenfurcht zu überwinden und Gottesfurcht zu üben. Bedenke dabei, dass der Heilige Geist nicht magisch wirkt. Ein Bruder in Rumänien hatte den Mut, um zu sagen, nee, das mache ich nicht. Ich habe ja den Heiligen Geist. ich konnte dann im persönlichen Gespräch ihm zeigen, dass der Heilige Geist nicht magisch wirkt, sondern dass er natürlich uns leiten will und auch das erinnern will, was wir sagen sollen. Dieses Wort steht hauptsächlich in dem Zusammenhang, wenn wir vor Gericht gestellt werden. Aber wenn wir uns umeinander kümmern, aufbauen wollen, wenn wir uns stützen wollen, dann bereite ein Zeugnis vor, weil es braucht Struktur. Und der Heilige Geist hilft dir, dass diese Worte dann eine Wirkung im Leben des anderen zeigen. Das können wir nämlich nicht. Und ich glaube, dass der Herr Jesus das allemal wert ist und deshalb seid ermutigt zum Zeugnis geben. Herr Jesus, danke, dass du in unserer Versammlung heute Morgen bist und als das lebendige Wort Gottes, das uns hilft, dir zu vertrauen und aus deiner Liebe heraus und aus der Liebe zu dir gewisse Schritte in der Nachfolge auch zu gehen. Herr, wir brauchen dich, ich brauche dich unbedingt, Herr. Danke, dass du da bist und dass du mit mir gehst und dass du uns auch alle helfen willst, Herr, vorwärts zu gehen. Amen.